MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
In dieser Woche mit 5 weiteren Auszügen aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder, gelesen von Elisabeth Günther. Wir sind im Jahr 1957 im fiktiven Ildingen. Das ersehnte Kind ist da, Silvia, die Tochter von Karl und Evelyn. Beide sind Ärzte, doch nun gibt Evelyn ihren Beruf auf, um sich ihrem Kind und dem Haushalt zu widmen, so wie es in den 1950er Jahren üblich war. Aber sie ist keine gute Hausfrau, sie kann nicht kochen und das Baby ist quengelig und schwer zufriedenzustellen. Alles ist anders, als es sich Evelyn vorgestellt hatte. Jetzt springt die Geschichte wieder in das Jahr 1989. Silvia hat sich bereit erklärt, auf die demente Frau Hagerle aufzupassen, damit der gutmütige Bernd mal einen Abend in der Stadt verbringen kann.
Faden. 1989. Silvia hatte ganz vergessen, wie sehr das in die Arme ging, wenn man aufgeribbelte Wolle spannen musste. Als Kind war das bei Hageles ihre Aufgabe gewesen. Der Tribut, den sie zu zahlen hatte dafür, dass sie immer und jederzeit auf Frau Hageles Eckbank sitzen durfte. »Darfst dich nicht wundern, das macht sie fast jeden Abend. Sie verstrickt ein Knäuel Wolle, dann ribbelt sie es wieder auf und dann verstrickt sie es wieder. Ich sag ja, sie ist ein bisschen deppert geworden«, hatte Rüdiger zu Silvia gesagt, als er sich verabschiedet hatte. Silvia war heute zum Babysitten engagiert worden. Oder besser zum demente Mutter-Sitten. Ein paar Tage zuvor hatte sie Rüdiger noch einmal auf der Straße getroffen und ihn vorsichtig gefragt, ob er vielleicht wüsste, wo man hier was zu rauchen herbekäme. So direkt nach dem Stillen heimlich ein Durchziehen, sodass es Hanna nicht schadete und Evelyn nichts mitbekam. Silvia fand, das habe sie sich verdient. Und Rüdiger hatte glücklicherweise sofort verstanden und keine weiteren Fragen gestellt und gesagt, er könne was besorgen in der Stadt. Da wolle er eh bald hin, also ab und zu müsse er halt auch mal raus und den Kopf frei bekommen. Und es wäre gut, wenn dann jemand bei der Mutter sitzen könnte. Und Silvia wollte ja eh vorbeischauen. In der Zeit, in der Silvia auf Frau Hagerle aufpasste, passte Evelyn im Haus gegenüber auf Hanna auf. Wobei es Silvia eher so vorkam, als wachte ihre Mutter über das Kind wie ein Hirtenhund. Als sie einige Tage zuvor von Monikas Frauenabend zurückgekommen war, hatte sie Hanna friedlich schlafend in ihrem Bettchen vorgefunden und ihre Mutter auf einem Stuhl direkt daneben, mit geradem Rücken, den Blick nicht vom schlafenden Kind abwendend, als könnte jederzeit ein Ungeheuer durchs Fenster steigen und Hanna in die dunkle Nacht hinaus entführen. »Du hättest ruhig fernsehen können«, flüsterte Silvia. »Ach, da kommt doch eh nur Schrott.« Überhaupt schien Silvias und Hannas Auftauchen in Evelyn langsam, aber sicher, eine Art von Energie freizusetzen. Erst war Silvia erschrocken gewesen, wie kraftlos und zerbrechlich ihre sonst so unnahbare Mutter gewirkt hatte. Nie hätte sie sich vorstellen können, Evelyn jemals in einem solchen Zustand zu sehen, so zerfasert und unentschlossen. Sie hatte damit gerechnet, dass Evelyn ihr spätestens nach einer Woche Fragen stellen würde, wie es denn nun weitergehen solle mit ihr, was sie sich eigentlich für eine Zukunft vorstelle für sich und das Kind, wovon sie eigentlich leben wolle und wo überhaupt. Aber nichts davon geschah. Als gäbe es zwischen ihnen eine Art Waffenstillstand. Du stellst mir keine Fragen, dann stelle ich dir auch keine. Und zwischen ihnen Hanna, wie ein Mensch gewordenes kleines Lagerfeuer, an dem sie sich beide wärmten, zufrieden und pflegeleicht, großzügig ihr kleines, zahnloses Lächeln verschenkend. Silvia war sich erst nicht ganz sicher, ob Frau Hagerle wirklich wusste, wer sie war. Rüdiger hatte sie vorgestellt, bevor er gegangen war. Schaumutter, die Silvia, weiß doch noch die Kleine von den Borowskis von gegenüber. Dann hatte er seiner Mutter einen Abschiedskuss gegeben und war, eingehüllt in eine Wolke aus Gammon-Aftershave und in einem bordeauxfarbenen Hemd zu Jeans und Stiefeln in die Nacht verschwunden. Frau Hagerle hatte Silvia freundlich angelächelt. Sie hatte sich gar nicht so sehr verändert. Klein und rund war sie, die grauen Haare hatte sie zu einem Dutt geknotet, um die Augen eine Landschaft aus guten und schlechten Zeiten. Eine warme Gleichmut ging von ihr aus und ein Geruch nach Spätzleteig und Apfelkompott. Der Haus- und Familiengeruch bei Hagerles hatte Silvia umfangen wie eine Umarmung. Sägespäne, Kartoffelkeller, geschmelzte Zwiebeln, Blechkuchen. Bei Hagerles roch es lebendig, immer noch, obwohl hier nur noch die alte Frau und ihr Sohn lebten. »Bist du die Freundin vom Rüdiger?«, fragte Frau Hagerle. »Nein, also doch, klar, ich bin eine Freundin vom Rüdiger. Ich bin Silvia von gegenüber. Wir haben uns lange nicht gesehen«, sagte Silvia. Vielleicht war da tatsächlich ein kleiner Glimmer des Wiedererkennens in Frau Hagerles trüben Blick. Jedenfalls stand sie von der Küchenbank auf, sagte, »Dann hilf mir mit der Wolle.« Und jetzt saßen sie voreinander neben dem großen Kachelofen in der Stube und der dunkelblaue Faden wickelte sich langsam von Silvias schmerzenden Arm. »Weißt du, wo der Eugen ist?« »Nein, tut mir leid«, log Silvia. Eugen Hagerle war seit mindestens 5 Jahren tot. Und das tat ihr kein bisschen leid. Er war ein Tyrann gewesen, der seine Söhne verdroschen hatte und vermutlich auch seine duldsame Frau. »Und was ist mit Betty? Hat die geheiratet?« Silvia hielt den Atem an und wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. »Ich habe die Betty so lang nicht gesehen. Das rote Auto.« Frau Hagerle lächelte und wiegte den Kopf hin und her, und in Silvias Magen zog sich alles zusammen. So viele Jahre hatte sie die Erinnerung an ihre Tante Betty mehr oder weniger erfolgreich weggeschoben. Jedes Mal, wenn ihr ein vertrauter Duft in die Nase zog oder im Radio ein alter Song dudelte, Elvis, Bill Haley, Connie Francis, dann bildeten die Sehnsucht und das schlechte Gewissen ein dunkles, brodelndes Gebräu, das schnell und effizient abgelöscht werden musste. Mit Schnaps oder noch besser mit einem Joint, der sofort jede Erinnerung milchig und verschwommen werden ließ. Und wenn das nicht half, dann holte Silvia die belegte Stimme ihres Vaters zurück in ihren Kopf. Die 3 wesentliche Dinge, die er ihr damals gesagt hatte nach Bettys Unfall. »Es ist nicht deine Schuld. Fahr nicht hin, es ist kein schöner Anblick. Sie ist nicht mehr da.« Das war ihre Absolution gewesen. Ihr Vater hatte ihr erlaubt, mehr noch, er hatte ihr geraten, sich dieser Sache nicht zu stellen. Und Silvia hatte es bis heute nicht getan. »Hat die Betty geheiratet? Wo ist die Betty? Ich habe das rote Auto so lang nicht gesehen.« Bettys roter BMW. Silvia erinnerte sich gut an ihn, an seine glänzende Karosserie und die beigen, kordbezogenen Sitze. Ein Auto, das sogar einen eigenen Namen bekommen hatte. Wolf. BMW, das stand für Betty mit Wolf. Tante Betty brauchte keinen Mann. Wer brauchte schon einen Mann, wenn er einen roten Wolf hatte, der einen beschützte und überall hinbrachte? »Der Wolf hat Durst, ich muss tanken.« »Der Wolf muss noch eine Runde drehen, kommst du mit?« Und dann war der rote Wolf mit dem Kopf voraus gegen einen Brückenpfeiler geprallt. »Ich schwätz ja immer so gern mit der Betty. Eine gescheite Frau«, sagte Frau Hagerle. »Eine so gescheite Frau. Hab sie lang nicht gesehen.« »Soll ich die Betty mal grüßen von Ihnen, Frau Hagerle?« »Ha ja«, sagte Frau Hagerle und strahlte Silvia an. »Weißt du, wo der Eugen ist?« Das würde ein langer Abend werden. Silvias Arme brannten. Aber wenigstens würde das Wollknäuel bald fertig aufgewickelt sein und vielleicht würde Frau Hagerle dann ja ins Bett gehen. Sobald sie schlafe und keine Gefahr mehr bestehe, dass sie den Herd anließ oder die Fernbedienung in die Ofenklappe warf, könne Silvia gehen, hatte Rüdiger gesagt. Wie sich das wohl anfühlte, immer und immer wieder aufs Neue zu vergessen, dass der eigene Mann nicht mehr lebte. Dass die nette Frau mit dem roten Auto schon seit vielen Jahren nicht mehr zum Schwätzen vorbeigekommen war. Wie sich dieser Erinnerungsfaden immer neu zusammenstrickte und dann wieder aufribbelte und dann alles von vorn. War das vielleicht leichter auszuhalten als Silvias Methode? Abzuhauen und so zu tun, als ginge einen alles nichts mehr an? Als Silvia später wieder in ihrem alten Kinderzimmer auf dem Bett saß und ihre schlafende Tochter betrachtete, fasste sie einen Entschluss. Wenn sie das nächste Mal Frau Hagerle besuchen würde, wollte sie Hannah mitnehmen. Und auch wenn sie noch nicht wirklich wusste, was für ein Leben sie sich für sich und ihre Tochter vorstellte, war sie doch wild entschlossen, ihr Kind nicht in Sprachlosigkeit und Stille aufwachsen zu lassen. Hannah sollte sich niemals zur Nachbarin flüchten müssen, um ein bisschen Chaos und Lebendigkeit und Wärme zu erleben. Silvias Blick fiel auf ihr altes Bücherregal, die säuberlich beschriftete Ordnerwand, und irgendwas schien nicht ganz in Ordnung zu sein. Etwas war verrutscht. Es gab eine Lücke, wo vorher keine war. Da fehlte etwas. Da fehlte ein Ordner, und zwar ganz unten rechts. Immer wenn sie in den vergangenen Nächten aufrecht im Bett gesessen und Hannah gestillt hatte, war sie die Ordnerreihen durchgegangen. Steuer, Versicherungen, Handwerkerrechnungen, Arztbriefe, alles perfekt abgeheftet. Jeder Ordner präzise beschriftet. Und immer war ihr Blick an dem einen Ordner rechts unten hängen geblieben. Und dann hatte es ihr einen Stich versetzt. Auf dem Ordnerrücken hatte nur G gestanden. Nur ein einziger Buchstabe. Sie hatte mal reinschauen wollen in diesen Ordner, schon um sich selbst zu beruhigen. Um sich mit eigenen Augen zu überzeugen, dass das G für Grabmal stand oder für Gasrechnungen. Aber seit heute fehlte dieser Ordner. Evelyn musste ihn herausgenommen haben, als einzigen. Vielleicht hatte sie ihn weggeschmissen. Aber warum? Die Ordner mit den 20 Jahre alten Kontoauszügen und den nie ausprobierten Brigitte-Kochrezepten standen ja auch noch dort. Und das konnte eigentlich nur eines bedeuten. Das G stand für Georg. Evelyn hatte einen Ordner über Georg angelegt. Und jetzt war er verschwunden. Kirschbaum, 1961. Oben im Kirschbaum war es still, aber nicht auf diese unheimliche Art. Nicht wie zu Hause am Sonntag, wenn Ruhe zu herrschen hatte, wenn Silvia nicht rüber zu Hageles durfte, sondern allein in ihrem Zimmer spielen musste. Den Vater nicht stören, der musste sich ausruhen. Die Mutter nicht stören, die hatte doch schon genug um die Ohren. Aber hier im Kirschbaum, in der obersten Astgabel, war es auf eine ganz friedliche Art still. Und Silvia stellte sich vor, sie wäre ein Baumgeist. Hoch oben, geschützt und gut verborgen unterm grünen Blätterdach, durch das die Spätnachmittagssonne blitzte, umgeben von prallroten Süßkirschen. Die konnte man sich paarweise an die Ohren hängen, sie in den Mund stecken und die Kerne runterspucken. Oder sie für später in den Kleidertaschen verstauen. Leider platzten die Kirschen sehr leicht auf und nun waren überall dunkelrote Flecken auf dem cremefarbenen Stoff und das würde Ärger geben. Mama würde schimpfen. Noch mehr schimpfen als ohnehin schon, denn es war Silvia verboten, weiter wegzugehen als bis zur Straßenecke. Und auf einen Baum zu klettern in ihrem neuen Kleid, das Tante Betty ihr genäht hatte, das war sicher auch verboten. Und Kirschen zu klauen ohnehin. Es wäre also das Beste, wenn sie hier bliebe, in diesem Baum. Für immer. Allein. Dabei hatte dieser Tag mit einem echten Triumph begonnen. Die anderen Kinder hatten sie auf der Straße bei Himmel und Hölle mitspielen lassen, nachdem sie eine Weile nur schüchtern vom Gartenzaun aus zugesehen hatte. Rüdiger hatte gesagt, sie könne ruhig mitmachen, obwohl sie die Kleinste war und im Sommer erst in die Schule käme und die anderen waren alle schon in der dritten. Dann war ihnen das Spiel zu langweilig geworden und Stefan und Helene hatten von Hubers Kirschbaum erzählt, auf der Wiese unten am Ufer. Der hing voll mit Kirschen, da könne man leicht über den Zaun steigen. Silvia durfte nicht einfach so mit, aber sie ging trotzdem, weil Rüdiger sie an der Hand genommen hatte und das war das beste Gefühl überhaupt. Die Straße entlang laufen in ihrem hellen Kleid und den blauen Sandalen und zusammen mit Rüdiger die Arme schlenkern. Und niemand traute sich, sie zu ärgern oder ihr heimlich ein Bein zu stellen oder sie zu schubsen. Am Jägerzaun, der die Wiese von der Straße trennte, wäre sie fast umgedreht. Aber Rüdiger half ihr und zeigte ihr, wohin sie die Füße setzen musste. Und als sie es auf die andere Seite geschafft hatte, war sie sich fast unbesiegbar vorgekommen. Sie schlichen sich durch das hohe Gras zum Kirschbaum und weil Silvia die Kleinste war und der unterste Ast immer noch zu weit oben, um einfach hochzuklettern, wurde beschlossen, sie auf Theos Rücken steigen zu lassen und dann hochzuheben, sodass sie in den Baum klettern und von dort die Kirschen runterwerfen konnte. Silvia machte sich gleich ans Werk, kletterte höher und höher, pflückte Kirschen, ließ sie fallen und die anderen Kinder feuerten sie an, während sie unten im Gras lagen und sich die Taschen und die Münder vollstopften. Aber dann gab es ein großes Gebell und Geschrei. Der alte Huber hatte sie entdeckt und seinen Hund losgelassen, und da waren die anderen Kinder auseinandergestoben wie die Spatzen. Durchs hohe Gras, zurück zur Straße, über den Zaun und schnell den Berg hoch Richtung Buchenweg, während Silvia ganz oben im Kirschbaum saß. Aus ihrem Triumphgefühl war bleierne Angst geworden. Die Zweige knackten, die glatte Baumrinde bot wenig Halt. Der Schäferhund rannte immer noch bellend um den Baum, bis der alte Huber ihn zurückpfiff und zeternd in seiner Holzscheune verschwand. Jetzt war Silvia allein. Der alte Huber hatte sie nicht gesehen. Die anderen Kinder waren weg und für eine Weile hatte sie noch gehofft, Rüdiger würde zurückkommen und sie holen. Er kam aber nicht. Die Sonne war inzwischen tiefer gesunken und im goldenen Abendlicht blitzte der Wetterhahn auf dem Ildinger Kirchturm. Silvia konnte nicht sagen, wie lange sie nun schon oben im Kirschbaum saß, und sie versuchte nicht an die Nacht zu denken, die kommen würde. Um 6 hätte sie spätestens zu Hause sein müssen. Mama würde sich wundern und dann würde sie wütend werden auf diese stille Art, immer gespannt wie ein Flitzebogen, dessen Pfeil nie abgeschossen wurde. Papa würde traurig schauen, das war fast noch schlimmer. Aber vielleicht würden Mama und Papa auch gar nicht nach ihr suchen. Vielleicht wären sie ganz froh, sie los zu sein. Dann hätte die Mama weniger Ärger und der Papa weniger Sorgen. Und für die Leute im Krankenhaus wäre es auch gut. Dann könnte die Mama wieder dort arbeiten und niemand müsste auf Silvia aufpassen. Je mehr Silvia sich all das vorstellte, umso friedlicher wurde sie. Nur Tante Betty wäre sicher traurig. Meistens war Tante Betty fröhlich und Silvia liebte es, wenn sie gemeinsam in Bettys rotem Auto fuhren oder wenn sie bei den Großeltern in Bettys kleiner Einliegerwohnung sitzen durfte und aus dem Radio kam Musik und Tante Betty sang das Lied vom schönen fremden Mann mit. Manchmal wurde Tante Betty auch zu fröhlich. Dann sang sie zu laut und tanzte zu wild in ihrem Zimmer. Dann bekam sie diesen Blick. Und manchmal kippte sie dann von dieser Fröhlichkeit in eine Traurigkeit, die Silvia unheimlich war. Aber dafür schimpfte Tante Betty nie mit ihr. Und vielleicht könnte sie ihr eine geheime Botschaft zukommen lassen von hier oben aus ihrem Baumversteck. Über Ildingen legten sich langsam die ersten Abendgeräusche. Die Kreissäge verstummte, die Mauersegler pfiffen durchdringend. Hinten auf der Wiese sah Silvia einen Fuchs aus dem Gras lugen und der kleine Fluss gurgelte. Und von ganz weit weg hörte sie ihren Namen. Jemand rief nach ihr. Erst war es nur eine Stimme, dann eine zweite. Vielleicht bildete sie sich das auch nur ein. Die Stimmen wehten mit dem leichten Abendwind in ihre Richtung und auch wieder weg von ihr. Aber nach einer Weile war es eindeutig. Mama und Papa riefen nach ihr. Sie suchten sie. Silvia hatte Bauchweh von den vielen Kirschen und den Tränen. Und da war dieser große rote Fleck, dort, wo in der kleinen Tasche vorn an ihrem Kleid die Kirschen aufgeplatzt waren. Und ein weiterer unten am Knie. Das hatte sie sich beim Klettern aufgeschrammt. Das Rufen kam näher. »Silvia, Silvia, wo bist du?« Und Silvia hätte nur zurückrufen müssen, so laut sie konnte. Aber sie blieb stumm. Da wollte einfach kein Ton rauskommen aus ihrem Mund. Sie sah durch das Grün der Kirschbaumblätter zum Zaun hinüber. Sie sah ihre Eltern die Straße entlang laufen, gehetzt, ihre Mutter ein paar Schritte vor ihrem Vater. Sie hörte ihren Namen und in der Stimme ihrer Mutter hörte sie etwas ganz Unvorstellbares, etwas nie Dagewesenes. In Mamas Stimme war Angst. Und plötzlich war Betty da. Tante Betty stand unten am Baumstamm und schaute zu ihr nach oben, weder wütend noch besorgt, eher interessiert, als wäre Silvia ein seltenes Tier und Betty eine Naturforscherin. Sie trug eine Herrenhose aus grobem braunem Stoff und eine hellgrüne Bluse und sie hatte eine große Ledertasche dabei. »Na, hast du dir ein neues Nest gebaut? Komm runter, alle suchen nach dir!« Und da kletterte Silvia mit zitternden Knien von ihrem Baum und noch während sie die Füße vorsichtig auf die dünnen Äste setzte, liefen ihr wieder die Tränen. Und als Betty sie vom letzten Ast gehoben und in die Arme genommen hatte, Da konnte sie sich eine ganze Weile lang gar nicht beruhigen. Betty hielt Sylvia fest umschlungen und schimpfte auch nicht über die Kirschflecken, die sie nun zusammen mit ihren Tränen an Bettys Blusenkragen schmierte. Dann stellte sie Sylvia auf den Boden, holte ein Taschentuch aus ihrer großen Tasche, spuckte hinein und wischte Sylvia das Gesicht sauber. »Mach mal die Arme hoch, Spätzle!« Sylvia hob die Arme und Betty zog ihr das cremefarbene Kleid mit den roten Kirschflecken über den Kopf, holte aus ihrem Beutel ein neues Kleid, ein blaues, mit roten Abnähern und zog es Sylvia an. »Rüdiger hat mir erzählt, wo du bist. Ich bring dich jetzt heim und dann sagen wir, du warst bei mir und wir haben beim Kleiderprobieren die Zeit vergessen. Aber du darfst deinen Eltern nie wieder solche Angst machen. Versprichst du mir das?« Sylvia versprach es. Und als sie nach Hause ging, Sylvias Hand in Bettys, schlenkerten sie zusammen mit den Armen, als wäre alles gut. Walkman, 1989. Am späten Nachmittag, wenn der Seniorchef endlich Feierabend machte und der Lehrling genug gebuckelt hatte und gehen durfte, konnte Rüdiger Hagerle endlich die Kopfhörer seines Walkman aufsetzen und Kassetten hören. Der Chef erlaubte zwar privates Rumschrauben in der Werkstatt, Gefälligkeitsreparaturen für Freunde und Familie, allerdings nur nach Feierabend. Aber Musik hören bei der Arbeit, das gehörte sich nicht. Und während er die Hebebühne bediente und Sylvias Polo in die Höhe fahren ließ, kam diese Engelsstimme gleich nach ein paar Eingangsakkorden. »Close your eyes, gimme your hand, darling.« Rüdiger schloss tatsächlich kurz die Augen und umklammerte den Schrauber für die Radmuttern in seiner Hand, lehnte sich in diesen unglaublichen Sound. Zum Glück hatte er Eternal Flame von den Bengals gleich dreimal hintereinander aufgenommen, sodass er nicht jedes Mal zurückspulen musste. Das war ein ganzes Stück Arbeit gewesen, auch wenn sie den Song im SWF häufig spielten. Da rechtzeitig den Record-Knopf zu drücken und zu hoffen, dass die Moderatoren am Schluss nicht reinschwätzten, eine echte Aufgabe. Aber es hatte sich gelohnt. Er hatte Sylvia versprochen, nein, besser gesagt dringend empfohlen, ihm mal ihr Auto zu überlassen, damit er sich darum kümmern konnte. Neue Reifen, TÜV, mal nach dem Öl sehen, die Stoßstange und die Stoßdämpfer, na, von denen war vermutlich nicht viel übrig. Rüdiger kümmerte sich gern. Unverantwortlich eigentlich, dass sie mit dieser Schüssel von Berlin aus bis hierher gefahren war und dann noch mit einem Kind durch die Zone. Da hätte doch wer weiß, was passieren können. Wie das wohl war, wenn man einfach verschwand? Er würde Sylvia fragen, heute Abend, wie man das anstellte, einfach alles hinter sich zu lassen und abzuhauen und sich kaum zu melden. Ob man dann wirklich frei war oder ob man nicht doch diese Schuld mitschleppte und das schlechte Gewissen. Er würde das nicht schaffen. Er würde hierbleiben, solange die Mutter lebte. Und das Flüchten weiter trainieren oder vielleicht auch nur simulieren mit seinen kleinen Übungsfluchten alle zwei Wochen, wenn einer der Brüder oder die Schwägerin mal abends bei der Mutter saß und er in die Stadt konnte, dahin, wo ihn keiner kannte. Wo er sich endlich entspannen konnte und sich umsehen. Augenkontakt ohne Fragezeichen. Die neuen Reifen waren drauf, als Twist in My Sobriety zum dritten Mal zu Ende ging. Rüdiger fuhr die Hebebühne wieder runter und setzte sich auf den Beifahrersitz von Sylvias Polo. Ziemlicher Saustall. Im Aschenbecher ein Konglomerat aus Kippen und Kaugummis. An der Beifahrertür fehlte die Fensterkurbel und gesaugt hatte hier schon seit mindestens einem Jahrzehnt niemand mehr. Vielleicht würde er den Innenraum aussaugen, bevor er sich ans Öl machte. Das würde Sylvia sicher freuen. Mal mit einem feuchten Lappen übers Armaturenbrett und das Handschuhfach klebte sicher alles. Machte ihm nichts aus. Rüdiger putzte ganz gern. Er hatte auch schon Schlimmeres gesehen. Gerade bei den Unfallwagen, die sie ab und zu ausschlachteten, das hatte der Chef ihm früher immer übertragen. Der konnte kein Blut sehen. Und oftmals klebte da noch so einiges. Am Lenkrad, am Seitenfenster. Rüdiger hatte kein Problem damit, Blut wegzuwischen. Es störte ihn vielmehr, wenn man es noch sah, wenn es einfach da blieb. Eingetrocknete Flecken. Rüdiger holte die Sprühflasche mit dem Innenraumreiniger aus dem kleinen Metallschrank und machte sich ans Werk. Er mochte den Geruch nach Chemie und Neuwagen. Sylvia würde ihr Auto kaum wiedererkennen, wenn er hier fertig war. Er hatte ihr aus der Stadt was zu rauchen mitgebracht. Es hatte ihn im Cloud-9 nur 2 kurze Unterredungen gekostet und schon hatte er ein Tütchen Marihuana in der Hosentasche. »Lass uns das doch zusammen machen«, hatte Rüdiger hoffnungsvoll vorgeschlagen. »Abends, wenn alle schlafen, bei uns hinterm Haus, beim Schuppen.« Silvia hatte das für eine gute Idee gehalten und wenn alles glatt ging, würden sie heute gemeinsam einen Joint rauchen, 2 Flaschen Hofbräu trinken und in die Sterne schauen. Dann könnten sie ein bisschen von früher reden. Und vielleicht würde Silvia ihm ja erzählen, warum sie damals einfach abgehauen und so viele Jahre nicht mehr aufgetaucht war. Nicht mal zur Beerdigung ihres Vaters. Was aus der verrückten Betty geworden war, an die er sich gut erinnerte. Eine richtige Erscheinung war das im Ort gewesen. »Die spinnerte«, hatten die Leute gesagt. »Die kann ihr Gosch nicht halte.« Aber ihren Wagen, einen roten BMW 1500, den hatten alle bewundert. »Sodele«, sagte er zu sich, als er aus dem Wagen stieg, den Blaumann-Glattstrich, die Kassette umdrehte und zu den Klängen von Kaomas Lambada den Staubsauger aus dem Schrank holte, auf dem Rückweg zur Hebebühne einen kleinen tänzelnden Ausfallschritt andeutend. Gut, dass ihn die Brüder jetzt nicht sahen. Irgendwann würden sie ihn gar nicht mehr zu sehen bekommen. Dann könnten sie endlich ihr anständiges Ildinger Leben führen und müssten sich keine Sorgen mehr darum machen, die Leute könnten über Rüdiger reden. Ja, immer noch bei der Mutter, nein, noch nicht verheiratet, auch keine Bekannte. Beim Stammtisch im Ochsen war er auch nicht regelmäßig. Ein Einzelgänger, aber ein guter Mechaniker. Also schaffen konnte der Rüdiger, da immerhin waren sich alle einig. Heute Abend würde er Silvia zu Berlin befragen. Ob da einer wie er Anschluss finden könnte. Unsichtbar werden zwischen den anderen. Irgendwann, wenn die Mutter tot war. Berlin war nicht Marlboro Country. Aber vielleicht ja doch ein guter Ort, um zu verschwinden. Oder richtig aufzutauchen, wie man es nahm. Der Kofferraum roch wie eine frische Grabstelle. Pilzig und erdig. Ob Silvia Gartenabfälle im Auto transportiert hatte? Befriedigt spürte Rüdiger, wie Sand und Erde durchs Staubsaugerrohr rasselten und als leichtes Knistern durch seine Kopfhörer drangen, die inzwischen »Tell it like it is« von Don Johnson spielten. Noch so ein Song, in den Rüdiger sich reinlehnen konnte, in dieses Saxophon und das drängende Keyboard, sexy und bodenständig zugleich. Besonders in den Refrain, den sang er laut mit und schloss dabei kurz die Augen. Tell it like it is, let your conscience be your guide. Und als er die Augen wieder aufmachte, stand da Bernd, lehnte sich in seiner speckigen Lederjacke ans Werkstatttor und betrachtete ihn abschätzig. Ob du meine Frau gesehen hast, du Nachtigall, bellte er, als Rüdiger die Kopfhörer abgenommen hatte. Nein, hatte er nicht und selbst wenn, hätte er es Bernd nicht gesagt. Monika würde schon ihre Gründe haben, ihm heute aus dem Weg zu gehen, so wie der schon wieder schaute, dieser Depp. Warum war der immer so schlecht gelaunt neuerdings? Hatte doch alles. Haus, Frau, 2 Kinder, Arbeit, Freunde, die ehrfürchtig und schweigend zuhörten, wenn er in der Kneipe seine Meinung zur Umgehungsstraße oder zum Fernsehprogramm kundtat. Bernd winkte ab, schüttelte den Kopf und wandte sich zum Gehen. »Ja, hab ich mir schon gedacht. Hast ja keinen Blick für die Weiber.« In Rüdigers Walkman lief inzwischen Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Und kaum war Bernd wieder weg, hörte Rüdiger, wie Mick Hucknalls Stimme erst zu leiern anfing und sich der Walkman dann mit einem letzten traurigen Quietschgeräusch ausschaltete. Bandsalat. So, als habe das Gerät vor den schlechten Schwingungen kapituliert, die Bernd hier so plötzlich hereingebracht hatte. Rüdiger seufzte und nahm die Kopfhörer ab. Hoffentlich war das Band nicht gerissen. Er wird es später aus dem Walkman fummeln und vorsichtig wieder aufspulen müssen. Er ließ die Hebebühne wieder runter, fuhr Silvias Polo zurück auf den Hof vor der Werkstatt und machte sich ans Aufräumen. Er musste nach Hause, nach der Mutter sehen. Kochen, waschen, alles wieder an seinen Platz stellen, was sie so über den Tag im Haus verteilt hatte. Sich kümmern.
Elisabeth Günther mit einer weiteren Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. In der NDR Kultur App und online bei uns finden Sie die heutige Folge. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Juliette Groß. Bundesweit demonstrieren heute Bauern mit Straßenblockaden gegen Sparpläne der Bundesregierung. Es werden erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet. Erste Staus werden schon gemeldet. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied hat auf NDR Info für Verständnis in der Bevölkerung geworben. Die zusätzlichen Kürzungen für die Landwirte seien nicht mehr hinnehmbar.
Wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft und die Ernährungssicherung aus heimischer Produktion gefährdet ist. Und das müssen wir über Demonstrationen und Kundgebungen in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen.
Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Ruckwied auf NDR Info. Niedersachsens Ministerpräsident Weil hat Verständnis für die Proteste und den großen Unmut in der Landwirtschaft geäußert. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der SPD-Politiker, es gehe nicht nur um die teilweise